Schönen guten Abend, Freunde. Da sagt einer zu seiner Verlobten: Wir sind jetzt nun schon 6 Jahre miteinander verlobt, sollten wir nicht endlich heiraten? Und da sagt die: Nun glaubst du denn, dass uns noch jemand nimmt? In unserer Band hat sich wieder mal einer verlobt. Diesmal handelt es sich um den Ralf. Ralf, wir gratulieren dir, genau wie im ersten Gottesdienst, zu deiner Verlobung. Ich gratuliere dir besonders dazu, dass du das netteste Mädchen von Karl-Marx-Stadt erwischt hast. Das kann ich deswegen mit solcher Bestimmtheit sagen, weil es sich um mein eigenes Töchterlein handelt. Damit habe ich nun erstens schon 2 Schwiegersöhne hier in der Band. Das wird allmählich so ein Familienunternehmen. Und zweitens haben wir damit fast alle Bandmitglieder unter der Haube. Das heißt, der Andi ist noch nicht offiziell verlobt, aber der hat schon jemanden. Dir gratuliere ich auch, wenn du dich mal verlobst.
50 Jahre.
Und jetzt ist bloß noch der Christian. Jetzt ist bloß noch der Christian übrig. Aber ich habe ja noch eine Tochter. Christian, hörst du mir zu? Ja, ihr staunt, wie viele Töchter ich habe, ne? Das ist ja so, alle Welt redet heutzutage von Abrüstung und Entmilitarisierung. Ich aber habe 3 Töchter. Es ist angekommen, ne? Wird euch auch interessieren, unser Jugendwart ist hier, der Wolfgang Freitag. Und dieser Mensch, der hat heute Geburtstag. Wir haben ihm vorhin schon mal gratuliert, aber ich denke, wir sollten es jetzt auch nochmal machen. Wolfgang, wo steckst du wieder? Jetzt? Irgendwo hat er sich verkrochen, wir gratulieren dir nochmal. Dann möchte ich euch aufmerksam machen auf unsere Mitarbeiter, die mit diesem Schild hier rumlaufen in der Kirche. Frag mich nach Jesus. Wer von euch Fragen hat, die den Glauben betreffen, wer ein neues Leben mit Jesus anfangen möchte, der kann sich an unsere Mitarbeiter gerne wenden. Die sind dafür bereit. So, nun habe ich jetzt etwas vorzulesen. Kanzelabkündigung in den Gemeinden der Euphorie Karl-Marx-Stadt 1 für den 11. Oktober 1981. Für den 15. bis 17.10.1981 ist im westlichen Bereich unserer Stadt eine Zivilschutzübung geplant. Sie geht von der Annahme eines Atomwaffenangriffs auf Karl-Marx-Stadt aus. Sie soll der Erprobung geeigneter Schutz- und Hilfsmaßnahmen dienen. Weltweiter Gewaltverzicht und allgemeine Abrüstung sind noch nicht erreicht. Wir können der von einer Staatsführung für den Kriegsfall verantwortlich getroffenen Vorsorge nicht generell widersprechen. Aber wir sind jedoch besorgt über solche Maßnahmen der Zivilverteidigung und des Katastrophenschutzes, die folgenden Eindruck erwecken müssen. Selbst ein Atomkrieg sei bei Kenntnis einfacher Schutzmaßnahmen ohne Schaden zu überstehen. Wissenschaftler auch aus der Sowjetunion und dem sozialistischen Lager haben im August 1980 erklärt, ein nuklearer Krieg würde menschliche Vernichtung, Schädigung und Krankheit in einem Ausmaß zur Folge haben, das in der Geschichte bisher noch nicht dagewesen ist. Es gibt keinen Schutz gegen die todbringenden Auswirkungen der nuklearen Waffen. Und es gibt auch keine wirksame Behandlung für die, die zu Anfang einem nuklearen Angriff überlebt hätten. Verhinderung eines Kernwaffenkrieges ist die einzige Möglichkeit, die Menschen vor seinen Folgen zu schützen. Es gibt keine Alternative. Soweit das Zitat. Wir stimmen dieser Schlussfolgerung zu. Wir rufen alle Verantwortlichen auf, die Gefahren eines Atomkrieges nicht zu verharmlosen. Wir ersuchen sie, alle Mittel friedenssichernder Politik zu seiner Verhinderung einzusetzen. Wir bekennen, dass wir die Arbeit für den Frieden zu oft anderen überlassen haben und selber müde und gleichgültig geworden sind. Wir bitten unsere Gemeinden, mit uns in Wort und Tat ein beständiges Zeugnis für den Frieden zu geben. Wir denken vor allem an die Friedenserziehung der jungen Generation und das eigene friedliche Miteinanderleben. Wir denken an alle, die von der Übung betroffen sein werden. Wir rufen deshalb alle, die mit uns besorgt und beunruhigt sind, zu einem Friedensgebet am 17.10.1981, 12 Uhr, in der Michaeliskirche, Alt-Chemnitz. Unterschrift: Evangelisch-Lutherisches Obertum, Karl-Marx-Stadt 1, Magirius. In dem, was ich hier vorgelesen habe, war ein Bericht von Medizinern zitiert. Und aus diesem Bericht möchte ich noch etwas ergänzend dazu vorlesen. Da steht drin: Aufgrund der Detonations-, Hitze- und Strahlenwirkung wären Schutzbunker in Städten, die mit Kernwaffen angegriffen würden, wertlos. Bunker, die sich 10 Kilometer weit vom Explosionsort einer 1-Megatonnen-Bombe befänden, würden sich in Öfen verwandeln, in denen die Insassen bei den Großbränden an der Erdoberfläche verschmoren und ersticken würden. In größeren Entfernungen würden Bunker nur zeitweilig Schutz bieten gegen den radioaktiven Fallout. Überlebende würden aus den Bunkern in eine Welt heraufkommen, die einem Albtraum gliche. Wasser wäre ungenießbar, Nahrungsmittel wären radioaktiv verseucht und das ökonomische, ökologische und soziale Gefüge, von dem das Leben der Menschen abhängt, wäre zerstört. Den Überlebenden würden Epidemien drohen, denn überall liegen Leichen und Tierkadaver unbestattet herum. Es gibt also keine Schutzmaßnahmen gegen die tödlichen Wirkungen der Kernwaffen. Ich habe den Satz hier vorgelesen von den Pfarrern: Wir denken vor allem an die Friedenserziehung der jungen Generation. Liebe Freunde, am Heizwerk auf der Blankenburger Straße, da hängt ein riesiges, großes Plakat, so breit über die ganze Straße weg. Da steht drauf: Unser Klassenauftrag, stabile Wärmeversorgung für die Stadt. Nun vermute ich, ja, das steht dort wirklich. Nun vermute ich, dass das Heizwerk nicht gebaut worden ist, um die Stadt mit Milch oder Regenschirmen zu versorgen, sondern der Zweck dieses Werkes ist schon immer die Wärmeversorgung gewesen. Natürlich eine stabile, weil es ja keinen Zweck hat, wenn es mal einen Tag der Heizung an ist und dann wieder nicht. Nun frage ich mich, wozu diese Selbstverständlichkeit da riesengroß auf dem Plakat gepinselt wird. Nächstes hängt dann der Heinz, unser Techniker hier, hier vorne noch ein Spruchband auf: Mein Kirchenauftrag, stabile Lautstärkeversorgung durch verstärkte Verstärkung unserer Verstärker. Ich möchte bloß mal wissen, wer sich diese Sprüche immer ausdenkt. Der ist entweder, um mich mal ganz höflich auszudrücken, ein ziemlich gedankenloser Mensch, oder da will uns einer mit Absicht veralbern. Das merkt bloß keiner, weil keiner das Zeug liest. Ah, ich lese das jetzt immer ganz genau, da kann man ja interessante Feststellungen machen. Könnte ich euch viel erzählen. Zum Beispiel hier auf der Straße der Nation, da steht jetzt eine Würstelbude, da haben sie was dran geschrieben von rationeller Versorgung der Bevölkerung. Eine Viertelstunde lang habe ich mir das angucken müssen, bis ich mal rationelles Würstel hatte. Also das ist... Also ich sage, wenn man diese Schilder liest, wo solche Selbstverständlichkeiten draufstehen, kann man interessante Entdeckungen machen. Ich lese das jetzt immer ganz genau. Zum Beispiel fiel mir auf, als ich jetzt mal unterwegs war auf einer Fernverkehrsstraße, da stand ein Plakat am Straßenrand, da steht drauf: Wachstum, Wohlstand, Sicherheit. Davon träumt der Bürger natürlich gern. Wachstum, Wohlstand, Sicherheit. Ich frage mich bloß, wie lange wir uns noch solche bürgerlichen Träume überhaupt leisten können. In einer Zeit, wo die Rohstoffquellen immer knapper werden, da muss man sich darauf einrichten, dass es mit dem Wachstum nicht ewig so weitergehen kann. Und in einer Welt, in der die Armut von Millionen immer größer wird, da muss man sich darauf einrichten, dass es mit dem Wohlstand nicht immer so weitergehen kann. Wachstum und Wohlstand ist natürlich was Gutes. Aber wenn das auf Kosten anderer Leute geht, ist es schon nicht mehr gut. Und wenn das so weitergeht, dann geht das bald nicht mehr so weiter. Wachstum und Wohlstand wünschen sich natürlich alle, das möchte jeder. Aber wenn die meisten Menschen arme sind, dann dürfen die, die sowieso schon im Wohlstand leben, nicht dauernd noch mehr Wohlstand erwarten. Wir dürfen uns also nicht auf Wachstum und Wohlstand orientieren, sondern wir müssen uns orientieren auf Verzicht und Teilen. Das sind natürlich keine sehr publikumswirksamen Slogans. Darum liest man diese Worte, Verzicht und Teilen, auch nirgends auf Plakaten auf der Straße. Außer im kirchlichen Gelände die Jahreslosung. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Aber solche Sprüche, auch wenn es Bibelsprüche sind, die gehen uns nur schwer ein. Denn vom Kleinkind bis zum Rentner, da gilt die Devise, nur ja nichts versäumen. Nur ja auf nichts verzichten, jeden Wunsch erfüllen. Und so füllen sich die Bäuche und so füllen sich die Wohnungen und die Sparbücher. Und alle Entscheidungen vom Eintritt in die Pioniere bis zum Eintritt in die Partei, von der Berufswahl bis zur Partnerwahl, die werden gefällt unter einem einzigen Gesichtspunkt. Was nützt es mir? Was bringt es mir ein? Was springt für mich dabei raus? Hauptsache, ich habe meine Ruhe und die Kohlen stimmen. Wer so lebt, der gilt als clever. Das sind die Leute, die sind lebensklug, realistisch. Das ist der Typ mit den besten Überlebenschancen. Genau diesen Typ des modernen Menschen beschreibt die Bibel im Lukas-Evangelium Kapitel 12. Bloß, dass die Bibel solche Menschen nicht vernünftig nennt, sondern dumm. Da erzählt Jesus eine Geschichte, Lukas 12, Vers 16. Es war ein reicher Mensch, der hatte eine besonders gute Ernte. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Wachstum. Und will zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, Wohlstand. Habe nun Ruhe, Sicherheit. Iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Wachstum, Wohlstand, Sicherheit. Dieser Mann hat es geschafft. Und so wie der hier handelt, umsichtig, praktisch, vorsorgend, handelt er völlig richtig. Und trotzdem nennt Jesus ihn ein Dummkopf. Jesus verurteilt den nicht, weil er eine gute Ernte gehabt hat. Erfolg ist in Gottes Augen nichts Schlechtes. Und wenn du gut verdienst, bist du deswegen kein schlechter Mensch. Jesus verurteilt ihn nicht, weil er seine Ernte gut angelegt hat. Größere Lagerhäuser bauen, Vorratswirtschaft treiben, für die Zukunft planen, das ist in Gottes Augen kein Fehler. Und wenn du gut verdienst, da steigst du eben um vom Fahrrad auf dem Motorrad, musst du dir eine Garage bauen, musst du auch Vorratswirtschaft treiben, musst du ein kleines Ersatzteillager anlegen. Für die Zukunft planst du vielleicht ein Auto, nichts dagegen zu sagen. Jesus verurteilt ihn auch nicht, weil er sein Geld etwa auf unehrliche Weise verdient hätte. Davon steht ja nichts hier. Sondern wir können davon ausgehen, dass der Mann seinen Reichtum verdient hat durch harte Arbeit, durch Wissen. Genauso wie ich davon ausgehe, dass du deine Mäuse auch auf reelle Weise eintreibst. Nicht nach der Devise, ich habe keine Zeit zum Arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen. Jesus verurteilt ihn auch nicht, weil er reich ist. Die Reichen hat Jesus oft ziemlich scharf angegriffen. Er hat gesagt, wehe euch Reichen. Er hat gewarnt vor den Gefahren des Reichtums. Er hat gesagt, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich geht. Aber Jesus hat den Reichtum nie als solchen verdammt. Er hat nicht gesagt, es darf niemand viel Besitz haben. Sondern er hat gesagt, das ist sozusagen die Überschrift über die Geschichte, Vers 15, niemand lebt davon, dass er viel Besitz hat. Der Irrtum des reichen Mannes war, dass er dachte, wenn ich viel habe, da habe ich das Leben gepackt. Dieses Konsumdenken, das beherrscht heute Millionen von Menschen. Und der Fehler des modernen Schrankwandbesitzers und dieses reichen Mannes, der besteht darin, dass er die Lebensmittel mit dem Lebenssinn verwechselt. Und deshalb nennt Jesus ihn ein Dummkopf. Wir sind alle reich, auch wenn du bloß ein Oberschüler bist mit einem geringen Taschengeld. Wenn du täglich 3 warme Mahlzeiten hast, gehörst du schon zu den Reichen dieser Erde. 800 Millionen leben in Armut, 500 Millionen hungern. Und du musst dir Mühe geben, dass du deinen fetten Wanst früh in deine Jeans reinzwängen kannst. Ob reich oder nicht, wir haben alle unsere materiellen Bedürfnisse. Und Jesus hat nie so getan, als ob die materiellen Bedürfnisse gleichgültig wären. Jesus hat gewusst, dass wir Essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf und materielle oder wirtschaftliche Sicherheit brauchen. Der hat das klar und deutlich ausgesprochen. Er hat gesagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Aber Jesus wusste auch, dass der Mensch mehr ist als ein Hund, den man mit ein paar Knochen abspeisen kann. Der wusste, dass das Leben des Menschen nicht bloß abhängig ist vom materiellen Besitz. Und deswegen hat Jesus nicht nur gesagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, sondern er hat hinzugefügt, trachtet an erster Stelle nach dem Reich Gottes. Und dann wird er euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Und nun frage ich dich, was steht in deinem Leben an der ersten Stelle? Das Reich Gottes oder das, was du erreichen willst? Den meisten Menschen ist das Reich Gottes schnurzegal. Und ich bemerke, dass es immer mehr Menschen gibt, auch unter den Christen und auch unter den jungen Christen, denen überhaupt alles schnurzegal ist. Das macht sich eine Resignation heutzutage breit, die ist geradezu schon sträflich. Ob da ein Präsident auf offener Bühne erschossen wird oder ob da ein anderer Präsident Neutronenbomben produziert, ob da ein Atomwaffenangriff auf die eigene Stadt angenommen wird, ob da ein paar Millionen verhungern, Hauptsache ich habe mein Bier und ein gutes Fernsehbild. Und überhaupt privat geht vor Katastrophe. Neben der Gruppe mit dieser Einstellung, die will ich mal die bürgerlichen Gammler nennen, da gibt es noch die Gruppe der Rammler. Das sind so die Superfleißigen. Die machen ein Leben lang weiter nichts als schaffen, arbeiten, schuften. Und wenn sie dann gestorben sind, da steht in der Zeitung eine Anzeige und da steht im schwarzen Rand oben drüber, Arbeit war sein ganzes Leben. Das Gott erbarm. Arbeit war sein ganzes Leben. Das ist so ungefähr der traurigste Satz, der an einer Todesanzeige oder überhaupt über einem Menschenleben stehen kann. Arbeit war sein ganzes Leben. Das steht über dem Leben des Mannes, von dem ich hier rede. Ein Leben lang gerammelt und gesammelt, aber die Hauptsache hat er vergessen. Der große Organisator und Lebenskünstler, der war kein Realist. In seinem Lebenskonzept ist alles drin gewesen, aber eins hat er vergessen. Die Hauptsache, den, der ihm das Leben gegeben hat. Nämlich Gott. Die Lebensrechnung ohne Gott gemacht, das war sein großer Fehler. Und deshalb nennt Jesus ihn einen Dummkopf. Dieser Mann hatte sehr vernünftig gedacht. Der hatte geschickt gehandelt, der hat klug kalkuliert. Der hat großzügig geplant, der hat es durch Wachstum zu Wohlstand gebracht und er glaubte, dadurch seine Sicherheit zu haben. Aber eins hat er vergessen, den Tod. Der hatte übersehen, dass er mal sterben muss. Der denkt, er hat das Leben gepackt und da packt ihn der Tod. Vers 19. Ich will zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sprach zu ihm, du Dummkopf, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Da schwelgt einer im Wohlstand, da wiegt sich einer in Sicherheit, da klopft sich einer selber auf die Schulter. Und da klopft der Tod bei ihm an, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern, heute Nacht. Das ist der Punkt, an dem unsere ganze Erde heute steht. Jedenfalls behaupten das viele Wissenschaftler. Die sagen, die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Die Luft, Wasser, Land ist alles verseucht. Der Mensch hat nicht mehr viel Zeit, um auf dieser Erde zu atmen und zu leben. Es ist kurz vor Mitternacht. Was für die ganze Erde gilt, das gilt auch für dich. Einmal klopft der Tod bei dir an und dann bist du dran. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Heute Nacht. Bist du auf diesen Moment vorbereitet? Auf das Sterben vorbereitet sein ist was anderes wie mal ans Sterben denken. Dran gedacht hat unser Mann ganz bestimmt auch. Aber er hat sich gedacht, das hat noch viel Zeit. Erst will ich mal leben, erst will ich das Leben genießen. Und wenn ich mal sterbe, mit dem Tod ist sowieso alles aus, da bin ich dann für keinen mehr zu sprechen. Das ist eben der große Irrtum. Da ist noch einer, der dich sprechen will. Da ist noch einer, der einen Termin mit dir hat, der auf dich wartet, nämlich Gott. Es steht in der Bibel, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Du musst noch einmal mit deinem Leben vor Gottes Gericht erscheinen. Du musst dich noch einmal vor Gott verantworten. Der reiche, der erfolgreiche Mann, der lebt ohne Verantwortung. Der kennt keinen Gott über sich, der kennt keine Menschen neben sich. Der kannte überhaupt nichts, der kennt bloß sich selber. Der lebt bloß dafür, dass er viel zusammenkratzt und der lebt von dem, was er zusammengekratzt hat. Und er vergisst, dass er selber mal abkratzen muss. Vers 20 heißt es, du Dummkopf, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem gehört dann dein ganzer Besitz? Tja, liebe Freunde, wem gehört denn dann der ganze Kram, den einer hinterlässt? Den Erben gehört er, die sich um den Nachlass streiten. Und hier geht das ganze Theater wieder von vorne los. Werden die Erben klüger sein als der Mann, den sie beerbt haben? Werden die auch so sinnlos leben? Denn sinnlos ist nicht der Tod, der auch den reichen Mann trifft. Sondern sinnlos ist das Leben, wenn es falsch gelebt wird. Falsch geplant, falsch gedacht. Und wenn es eines Tages nicht mehr korrigierbar ist. Reich sein ist nicht sinnlos, und sterben ist nicht sinnlos, aber reich sterben, ohne für Gott gelebt zu haben, das ist sinnlos. Von seinem Reichtum kann kein Millionär auch nur einen Pfennig mitnehmen. Was du hattest, was du warst, zerfällt zu Staub. Jesus sagt, was hat denn der Mensch davon, wenn er die ganze Welt in die Finger kriegt und geht am Ende verloren? Was hast du denn davon, wenn du dein Leben materiell abgesichert hast? Wachstum, Wohlstand, Sicherheit. Und verlierst am Ende dein Leben und gehst verloren? Um gut zu verdienen, dienst du den falschen Herrn. Vergiss nicht, wer jemanden hinten zu weit reinkriecht, der hängt dem eines Tages vorne zum Hals raus. Handelt dir nicht die Verachtung anderer Leute ein, wenn du dich zu tief vor ihnen verneigst. Um gut zu leben, lebst du ohne Gott. Um was zu werden, wirst du zum Heuchler. Um deinen Posten zu behalten, da hältst du den Mund. Um Karriere zu machen, machst du Schluss mit der Kirche. Um dein Geld zu machen, da machst du alles mit. Na und? Sofern du überhaupt noch ein Gewissen hast, da hast du dann ein schlechtes Gewissen. Und damit lebt es sich nicht besonders gut. Aber auch das Leben, das durch Tricks und durch Fleiß und Kompromisse zu einem fetten Wohlstand aufgeplustert wurde, das geht eben eines Tages zu Ende. Und dann heißt es, du Dummkopf, heute Nacht bist du dran. Heute Nacht. Das Leben ist wie so ein Gang durch die Kaufhalle. Du nimmst dir da was weg und du nimmst dir da was weg und du nimmst und nimmst und nimmst. Und am Ausgang, am Ende, da steht die Kasse, da kommt die Rechnung, da kommst du nicht drum rum. Du gehst durch das Leben und du nimmst mit und nimmst und nimmst möglichst viel, was du kriegen kannst. Aber am Ende, da steht Gott. Du kommst um Gott nicht drum rum. Du kannst dich jetzt an ihm noch vorbeidrücken, aber am Ausgang deines Lebens kannst du es nicht mehr. Da steht er unausweichlich. Da wirst du ihm begegnen. Aber dann ist es zu spät, um noch irgendwas zu ändern. Aber heute kannst du dich ändern. Heute kannst du dich bekehren. Heute kannst du deinem Leben eine neue Richtung geben. Heute kannst du einsteigen bei Gott, der der Maßstab für dein Leben sein will. Gerade wenn du jung bist und das ganze Leben noch vor dir hast. Oder willst du, dass Gott zu dir eines Tages am Ende auch sagt, du Dummkopf? Ein alter Rabbi, der gab seinem Schüler den Rat und sagte, bekehre dich einen Tag vor deinem Tod. Aber ich weiß doch gar nicht, wann ich sterbe, sagte der Schüler. Und darauf sagt der Rabbi, deshalb bekehre dich heute. Natürlich spekulierst du, genau wie der reiche Mann, darauf, dass du mit dem Sterben noch nicht dran bist. Eines Tages bist du dran. Und dann stehst du vor Gott, der dir das Leben überhaupt erstmal geschenkt hat. Und Gott hat eine Forderung an dich. Er fordert von dir Verantwortung. Er verlangt von dir, dass du ihm antwortest, wenn er dir Fragen stellt. Und er fragt dich nicht, wie viel hast du auf deinem Sparkonto. Das ist die erste Frage, die deine liebe Verwandtschaft stellt, wenn du mal rüber bist. Die erste Frage Gottes, wenn du gestorben bist, lautet, was hast du auf meinem Konto? Steht da was von deiner Liebe? Von deiner Dankbarkeit? Was hast du für mich riskiert, geopfert, getan? Was hast du gemacht mit den Begabungen, die ich dir gegeben habe? Hast du etwas übrig gehabt für andere von deinem Besitz und von deiner Zeit? Was wirst du denn Gott auf diese Fragen zu antworten haben? Der reiche Mann aus unserer Geschichte, der müsste schweigen wie ein Fisch. Der hat sein Leben lang nur an sich selber gedacht. In den paar Sätzen, die der hier redet, da kommt ungefähr 10-mal das Wort Ich vor. Ich will sammeln, ich will sagen. Immer nur ich und niemals du. Und selbst wenn er das Wörtchen du mal verwendet, dann bloß um sich selber anzureden. Liebe Seele, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Es kommt über seine Lippen kein Wort des Dankes und auch kein Wort der Freude. Der hat überhaupt keinen, der sich mit ihm freuen könnte. Der hat auch keinen, den er beschenken könnte. Der hat bloß sich selber. Der ist sich selber genug. Es ist der typische Selbstversorger. Dieser Mann, der ist völlig allein. Und deshalb ist er trotz allen Reichtums ein armes Schwein. Ein Dummkopf. Der meint, seine Zukunft in der Hand zu haben, weil er volle Hände hat. Und gerade wegen dieser vollen Hände versaut er sich seine Zukunft. Der ist allein. Und er wird auch allein bleiben in der Ewigkeit. Er hat sein Leben ohne Gott verbracht und er wird auch die Ewigkeit ohne Gott verbringen müssen. In der Gottesferne, außerhalb von Gottes Reich, in der Verdammnis. Jesus beschließt seine Geschichte mit der lakonischen Bemerkung: So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Wir wollen beten.
Danke, Jesus, dass die Bibel sagt, dass wir uns entscheiden dürfen. Und danke, Jesus, dass du heute sagst, dass wir uns heute entscheiden dürfen. Jesus, ich danke dir, dass dein Angebot schon fertig ist. Himmlischer Vater, ich preise dich, dass du deinen Teil schon erfüllt hast. Du hast Jesus am Kreuz sterben lassen, damit wir ein neues Leben bekommen. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir heute alle, die wir hier sind, gemeinsam diesen schmalen Weg hinauf nach Golgatha zu diesem alten Kreuz gehen können, um dort oben ein neues Leben von dir empfangen können. Jesus, ich möchte dich bitten, für die, die unter uns hier sind und die das noch nicht getan haben, dass du ihnen durch deinen Geist deinen Finger darauf legst. Herr, du willst, dass jeder gerettet wird und du willst, dass wir alle zusammen einmal in der Ewigkeit dort bei dir sind. Vater, danke, dass du uns lieb hast und dass es deine Liebe gewesen ist, dass Jesus dort am Kreuz starb, für uns. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.